HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Die Luft in Frankfurt soll besser werden. Die Deutsche Umwelthilfe hatte ja das Land Hessen verklagt, weil in Hessens größter Stadt die Stickoxidgrenzwerte regelmäßig überschritten werden. Die Deutsche Umwelthilfe hat gewonnen. Das Land Hessen ist dann jedoch in Berufung gegangen und hat etwas Zeit gewonnen. Aber noch ist die Kuh nicht vom Eis, sprich Dieselfahrverbote drohen weiterhin in Frankfurt. Deshalb hat die hessische Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen jetzt den Druck auf Frankfurt erhöht. Sie fordert konkrete Beschlüsse und hat der Stadt ein Ultimatum bis zum 30. Juni gesetzt. HR-Inforeporterin Hanna Immich berichtet.
Es ist bereits das zweite Mal in diesem Frühjahr, dass Hessens Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen in Frankfurt aufs Tempo drückt. Erst Ende März war sie mit dem grünen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir in Frankfurt, um das Thema zu besprechen. In dem Brief, der am Freitag an die Stadt Frankfurt ging, fordert sie nun, dass Taten folgen, denn die Zeit drängt.
Ich habe noch mal deutlich gemacht, dass wir bis zur Sommerpause Beschlüsse seitens der städtischen Gremien brauchen über zusätzliche Maßnahmen für Luftreinhaltung. Wir sind in einem Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Und wenn wir rechtzeitig Daten zusammenstellen wollen, dann brauchen wir entsprechende Maßnahmevorschläge seitens der Stadt Frankfurt.
Letztlich steht das Land Hessen in der Pflicht, denn das Land, nicht die Stadt, wurde von der Deutschen Umwelthilfe verklagt, weil es für die Luftreinhaltepläne in den Kommunen zuständig ist. Das Urteil im Hauptverfahren für Frankfurt wird voraussichtlich Ende des Jahres erwartet. Bis dahin braucht es konkrete Ideen, wie man kurzfristig die Luft in Frankfurt verbessern möchte, um das Gericht noch zu überzeugen, auf Dieselfahrverbote zu verzichten. Und da sei das Land auf Beschlüsse aus Frankfurt angewiesen, so Priska Hinz.
Weil wir müssen ja dann nochmal Berechnungen machen. Also, was heißt das konkret für die Straßen? Was bedeutet die Parkraumbewirtschaftung in den Auswirkungen ganz genau? Und wenn wir Fahrverbote vermeiden wollen, was wir ja alle wollen, dann müssen wir endlich zu Potte kommen.
Der zuständige Frankfurter Verkehrsdezernent Klaus Oesterling von der SPD reagierte gelassen auf die Kritik aus Wiesbaden. Es sei eine nette Erinnerung. Die Stadt mache aber durchaus ihre Hausaufgaben.
Wir sind dabei, in der parlamentarischen Beratung die Dinge anzugehen und zu entscheiden. Das ist bei den Frageparkgebühren schon relativ weit. Wird es sicherlich in Kürze dazu auch einen Stadtverordnetenbeschluss geben.
Parken in der Innenstadt soll demnach teurer werden. Elektroautos dürfen 2 Stunden kostenlos parken. Carsharing-Anbieter sollen Sondergenehmigungen bekommen. Frankfurt solle außerdem fahrradfreundlicher werden. Extra Busspuren sollen eingerichtet werden. Und es gebe zudem bereits E-Busse. Die gesamte Flotte solle auf Dauer umgestellt werden. Auch Wasserstoffbusse hätte man gerne. Und Pförtnerampeln an der Stadtgrenze sind im Gespräch. Also Ampeln, die länger auf Rot stehen, um die Zahl der in die Stadt fahrenden Autos um 25% zu reduzieren. Diese Idee ist am heftigsten umstritten. Der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Martin Daum, betont aber, ansonsten seien eigentlich alle willens, schnell zu entscheiden.
Der Verkehrsdezernent muss jetzt liefern. Der Verkehrsdezernent muss der Stadtverordnetenversammlung etwas vorlegen, über das wir sprechen und abstimmen können. Und da ist es jetzt auch höchste Zeit, um in dem uns vorgegebenen zeitlichen Rahmen noch zu guten Ergebnissen zu kommen.
Ende Juni läuft die Frist ab, die das hessische Umweltministerium der Stadt gesetzt hat. Bis dahin gibt es noch 2 Stadtverordnetenversammlungen, Termine, an denen Entscheidungen fallen könnten.
Hanna Immich hat berichtet. Tja, drohende Dieselfahrverbote, überlastete Straßen und schmutzige Luft. Um dem entgegenzuwirken, könnte eine Möglichkeit sein, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Die schwarz-grüne Landesregierung versucht es unter anderem mit Flatrate-Angeboten, die die Menschen zum Umsteigen bewegen sollen. Beim Schülerticket hat das offenbar gut geklappt. Das erwies sich nämlich als Verkaufserfolg. Und ab nächstem Jahr soll es auch für Senioren ab 65 ein eigenes landesweites Ticket zum Festpreis geben. Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Blass berichtet.
Ab 1. Januar soll das Seniorenticket nutzbar sein. Ein Angebot für rund 1,3 Millionen Senioren in Hessen. Mindestens 65 muss man sein. 365 € soll es im Jahr kosten. Also umgerechnet 1 € pro Tag. Und Al-Wazir betonte die Vorzüge, nämlich dass man
alle in Hessen existierenden Nahverkehrsangebote nutzen kann. Vom Bus über die Straßenbahn, über die U-Bahn, die S-Bahn, die Regionalzüge und dass hessenweit keine Gedanken mehr sich machen muss über Kreisgrenzen, Stadtgrenzen, Tarifgrenzen.
Einzige Einschränkung, an Werktagen gilt es erst ab 9 Uhr, an Sonn- und Feiertagen aber ganztägig. Wie schon der grüne Verkehrsminister Al-Wazir spricht Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, von einem unschlagbar günstigen Angebot, das den Forderungen der Seniorenverbände entspreche.
Die Älteren kommen aus einer Generation, wo man sparen gelernt hat. Und denen ist es wichtig, nicht zu große Pakete zu haben, sondern vor allem übersichtliche, klare, einfache Pakete.
Das Seniorenticket entspricht dem Modell des Schülertickets, das seit August 2017 im Umlauf ist. Schülerinnen und Schüler können sich damit auch für 365 Euro im Jahr landesweit auf den Weg machen.
Ich war skeptisch, lieber Minister, als wir das Schülerticket eingeführt haben. Was wird denn da jetzt irgendwie passieren? Aber das war genau Bingo, genau der richtige Schritt, und ich hätte nicht erwartet, dass es so ein Verkaufsschlager wird,
meinte Reinhard Kubert, der Aufsichtsratsvorsitzende des Nordhessischen Verkehrsverbundes NVV. Die Verkaufszahlen beim Schülerticket zeigen ganz klar nach oben, plus 60% gegenüber den bisherigen Kartenverkäufen. Bei den Senioren ab 65 erwartet man ein noch größeres Steigerungspotenzial, weil im Vergleich zu den Schülerinnen und Schülern Senioren längst nicht so oft Jahreskarten haben. Das soll sich aber ändern. Solche Flatrate-Angebote für den ÖPNV boomen, auch Jobtickets, weil die Arbeitgeber damit Fachkräfte locken können. Und da das Geschäft läuft, rechnen Verkehrsverbünde und Minister auch nicht damit, dass in größerem Umfang Steuermittel eingesetzt werden müssen, um mögliche Defizite abzudecken. Das Land wäre dazu aber bereit. Bleibt ein Problem, das Frankfurts OB Feldmann benennt.
Nur über die Preise kriegen wir die Leute nicht auf die Schiene, da muss auch insgesamt der Komfort steigen.
Volle Züge, überlastete Trassen. Der Ausbau der Infrastruktur tut Not. Nicht nur im Ballungsraum, wo vieles bereits in Arbeit ist, sondern auch im ländlichen Raum. Denn wenn der Bus nur alle Stunde oder noch seltener fährt, ist ein Seniorenticket gleich weniger attraktiv.
Das war ein Beitrag von unserem landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass. Fast 160 Ermittlungsverfahren, 30 Anklagen und vor zwei Wochen der erste Gerichtsprozess. Viele haben das Darmstädter Schlossgrabenfest 2018 nicht gut in Erinnerung. Denn vergangenes Jahr ist es am Rande von Hessens größtem Innenstadtfestival zu schweren Ausschreitungen gekommen. 200 junge Frauen und Männer lieferten sich mit unzähligen Polizisten eine regelrechte Straßenschlacht. Nun steht es wieder an, das Schlossgrabenfest, und zwar Ende Mai, und viele fragen sich, wie friedlich wird diese Großveranstaltung in diesem Jahr ablaufen. Die Veranstalter zeigen sich optimistisch. Reporterin Silke Sutter mit den Details.
Vom 30. Mai bis 2. Juni verwandelt sich Darmstadt wieder in Hessens größtes innerstädtisches Festivalgelände. Über 100 Bands und DJs versprechen 4 Tage lang Dauerparty mit wahren Top-Acts. Und das alles für die Besucher kostenlos. Rund 400.000 Besucher werden auch in diesem Jahr erwartet. Veranstalter Timo Gutfried kann es kaum abwarten.
Ich freue mich schon auf den Start, und wir alle im Team zum Vatertag. Ist immer was ganz Besonderes, wenn der Vatertag aufs Schlosskramfest fällt. Und mit Michael Schulte und Voxclub haben wir 2 Acts, die ja komplett unterschiedlich sind vom Stil. Und das ist auch das Besondere, und dafür steht auch das Schlosskramfest. Es soll für jeden was dabei sein, und das repräsentiert auch das Programm auf den 4 Livebühnen so wieder.
Doch trotz aller Vorfreude, die Ausschreitungen im Herrengarten im letzten Jahr am Rande des Festivalgeländes haben Fragen aufgeworfen. Wie sicher ist ein Besuch dieser Großveranstaltung? Diese Skepsis gegenüber des Schlossgrabenfestes beschäftigt Timo Gutfried.
Berührend tut es einen natürlich, und es ist bedauerlich. Und auch wir haben natürlich auch nochmal unser seit Jahren bewährtes Sicherheitskonzept kritisch überprüft und auch an der einen oder anderen Stelle Anpassungen vorgenommen. Dazu kann ich aber, bitte ich um Verständnis, natürlich im Detail nicht sagen, denn es ist sicherheitsrelevant in Abstimmung mit der Polizei. Aber auch wir überprüfen natürlich auch immer wieder uns selbst, auch wenn es formal außerhalb unseres Veranstaltungsgeländes ist.
Auch wenn die Details nicht öffentlich gemacht werden sollen, die Veranstalter haben zusammen mit der Stadt Darmstadt, den kommunalen Ordnungsbehörden und der Landespolizei ein paar Änderungen im Sicherheitskonzept erarbeitet. Das betrifft vor allem auch den Herrengarten. Oberbürgermeister Jochen Patsch.
Wir haben eine Videoüberwachung temporär für den Herrengarten. Ansonsten gibt es ein Glasverbot für diesen Bereich dass wir auch kontrollieren werden.
Verstärkte Kontrollen am Rande des Festivals, Glasverbot auch im Herrengarten. Und dort sollen auch die sonst eher dunklen Ecken mit zusätzlichen Lampen ausgeleuchtet werden. Zusammen mit den Vorkehrungen auf dem Festivalgelände, also Einlasskontrollen und ebenfalls Glasverbot, zeigt sich Oberbürgermeister Jochen Patsch optimistisch.
Ich glaube, dass die Vorfälle im letzten Jahr insgesamt bei den jungen Leuten in der Bevölkerung durchaus auch einen Schock erzeugt haben, der aber dazu geführt hat, dass es darüber viele Gespräche auch in der Bevölkerung gegeben hat. Ich gehe davon aus, dass Vernunft und die Bereitschaft, friedlich und fröhlich zu feiern, groß ist. Das, was wir ordnungsrechtlich dazu tun können, tun wir.
Und das bestätigt auch Veranstalter Timo Gutfried.
Das war ein Beitrag von Reporterin Silke Sutter. Wir Erwachsenen schreiben ja immer weniger mit der Hand und auch die Kinder lernen erst Druckschrift und dann tippen sie ihre Texte auf dem Computer oder dem Handy. Schreibschrift ist da oft Fehlanzeige. In Frankfurt und Wiesbaden gibt es eine Initiative zur Rettung der Handschrift. Und diese Initiative ruft auf zum Schreibwettbewerb unter Schülerinnen und Schülern. Im September ist zum Tag der Handschrift dann Preisverleihung. Nun wurden in Wiesbaden aber schon mal einige erste Ergebnisse des Wettbewerbs vorgestellt. Andrea Bornhagen berichtet.
Sehr geehrte Fortuna, jeder Mensch wurde mit einem anderen Glück beschenkt, auch ich.
So beginnt Bens handgeschriebener Brief an das Glück für den Wettbewerb. Ben ist 13 Jahre und aus der Klasse 7-3 der Martin-Niemöller-Schule in Wiesbaden.
Mir macht mit der Handschreiben auf jeden Fall mehr Spaß als mit dem Computerschreiben, weil auch zum Beispiel beim Lernen, wenn man mit der Hand schreibt, dann prägt man sich das auch mehr ein.
Andere Schülerinnen und Schüler sagen über das Schreiben mit der Hand.
Also ich schreibe auf jeden Fall gerne mit der Hand. Ich finde, es ist einfach individueller, also es ist persönlicher.
Zum Beispiel in Mathe mache ich es auch manchmal am Computer. Es geht halt irgendwie schneller.
Ich mag es lieber so auf dem Computer rumzutippen.
In Deutsch schreiben wir auch mehrmals so Diktate oder so. Manche Lehrer, die diktieren sehr schnell. Ja, da muss ich halt auch immer gucken, dass ich mal irgendwo dann eine Pause machen kann, weil meine Hand dann auch sehr wehtut manchmal.
Es gibt erschreckende Zahlen. 2/3 aller Schülerinnen und Schüler können keine längeren Texte mehr ohne Probleme mit der Hand schreiben. Deutschlehrer Jan-Christoph Eisenhauer erzählt von seinen Schülerinnen und Schülern.
Handkrämpfe bei Schülerinnen und Schülern sind dann überwiegend, dass dann einfach der Stift nicht mehr gehalten werden kann, dass Pausen integriert werden müssen. Einige Schüler können ein Diktat von 100 Wörtern durchschreiben, andere bekommen nach 40, 50 Wörtern schon arge Probleme.
Das klingt dramatisch, wenn man weiß, wie wichtig das mit der Hand schreiben für uns ist. Christian Böhringer, einer der Initiatoren der Stiftung, verweist auf Studien.
Wer Mitschrift mit der Hand macht, zum Beispiel im Unterricht, versteht den Inhalt besser und kann sich besser an das Gelernte erinnern.
Auch in Unternehmen gilt,
wenn man in einer konzeptionellen Phase ist, bei seinen Projekten, kann man zeigen, dass man kreativer ist und hinterher auch in der Lage ist, diese Idee, die man hat, strukturierter niederzuschreiben.
Kultusminister Alexander Lorz sieht Eltern in der Pflicht.
Das Entscheidende ist, die Kinder müssen es üben. Es reicht nicht, wenn sie es am Schulvormittag pflichtgemäß im Deutschunterricht dann mal für eine Weile tun. Es muss vor allen Dingen auch wieder zu Hause geübt werden.
Ab der 5. Klasse kann nur noch die Hälfte der Schülerinnen und Schüler flüssige Schreibschrift. Die anderen schreiben mit Druckbuchstaben. Deutschlehrer Eisenhauer sieht anders als Lorz die Verantwortung bei der Schule und will das ändern.
Das kann man schulen, dass man immer längere Diktate zum Beispiel schreibt, die ein bisschen größere Wortanzahl haben.
Eine Frage des Trainings.
Reporterin Andrea Bornhagen hat berichtet. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung, die finden Sie wie immer auch zum Nachhören im Internet auf hrinforadio.de.